SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. 4 Iraker sollen einen terroristischen Anschlag vorbereitet haben. Nun reicht die Bundesanwaltschaft Klage ein. In der Türkei freut man sich über die Zugeständnisse aus Europa, aber
den Europäern wird auch vorgeworfen, das ganze Flüchtlingsproblem einfach auf der Türkei abladen zu wollen.
Das Thema Flüchtlinge sei auch in Ankara heftig umstritten, sagt der Journalist Thomas Seibert. Beim Arzt in Kenia. Es gibt Antibiotika und Schmerzmittel, egal gegen was.
You don't get well with antibiotics and painkiller.
So wird man nicht gesund, klagt diese Frau. Nun hilft der Basler Pharma-Multi Novartis. Das ist großzügig, löst aber das Problem nicht. Und den Völkermord an den Armeniern zu leugnen, ist nicht strafbar. Ein Urteil, das Fragen aufwirft. Wir klären sie im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Sie sind zwischen 29 und 34 Jahre alt, stammen alle aus Irak und sollen aus der Schweiz heraus einen terroristischen Anschlag geplant haben, im Namen der Terrorgruppe ISIS. Die Bundesanwaltschaft klagt nun gegen die 4 Iraker beim Bundesstrafgericht. Max Ackermann mit Einzelheiten.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Verdacht der Beteiligung an einer kriminellen Organisation, konkret des sogenannten Islamischen Staates im Irak und Syrien, ISIS, und Vorbereitung eines Terroranschlags. Dazu kommen weitere mögliche Delikte. Die Liste ist nicht neu. Schon vor einem Jahr führte sie die Bundesanwaltschaft an. Damals saßen 3 Verdächtige bereits seit 7 Monaten in Untersuchungshaft. Sie waren nach einem Tipp eines ausländischen Geheimdienstes, wahrscheinlich der amerikanischen NSA, überwacht und schließlich verhaftet worden, ohne dass die Öffentlichkeit zunächst davon erfuhr. Erst im Oktober 2014 teilte die Bundesanwaltschaft mit, man habe mit der Verhaftung der 3 Männer einen Terroranschlag in Europa vereitelt. Diese Formulierung wird in der Mitteilung von heute nicht wiederholt. Offenbar erwies sich die Beweislage als schwieriger als erwartet, obwohl erstmals eine gemeinsame amerikanisch-schweizerische Ermittlergruppe zum Einsatz kam. Jedenfalls musste die Untersuchungshaft mehrmals verlängert und die Anklageerhebung verschoben werden. Im Juli wurde dann aber das Strafverfahren auf einen 4. Mann ausgedehnt und nun reicht die Bundesanwaltschaft Anklage ein. Hauptverdächtiger ist ein 30-jähriger Iraker, der im Kanton Schaffhausen als anerkannter Flüchtling lebte. Er kam mit schweren Kriegsverletzungen in die Schweiz und ist an den Rollstuhl gebunden. Er soll versucht haben, einen Terroristen in die Schweiz einzuschleusen. Mitangeklagt sind 3 Landsleute zwischen 29 und 34 Jahre alt. Alle stammen sie aus dem Nordirak. Die Angeklagten wiesen bis jetzt die Terrorvorwürfe zurück. Einer der Angeschuldigten, der eine verdächtige Reise in die Türkei unternommen hatte, gab lediglich zu, Schleusedienste für Flüchtlinge geleistet zu haben.
Max Ackermann. Und damit zu weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Rast.
Von Anfang Juli bis Ende September wurden in der Schweiz über 12.300 Asylgesuche gestellt. Das sind rund 5.000 mehr als in den 3 Monaten davor, wie das Staatssekretariat für Migration mitteilt. Demnach kam die Mehrheit der Personen, die im 3. Quartal in der Schweiz ein Asylgesuch stellten, über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa und nicht über den Balkan. Erst im Verlauf des Septembers habe sich dies geändert. Die wichtigsten Herkunftsländer seien Eritrea, Syrien und Afghanistan gewesen. Rund 66% der Asylgesuche seien von Personen aus diesen 3 Staaten eingereicht worden. Im Gotthard-Basistunnel sind die Testfahrten erfolgreich angelaufen. Am 1. Oktober hatte das Bundesamt für Verkehr den Eisenbahntunnel freigegeben. Seither liefen die Tests auf Hochtouren, schreibt die Alttransit Gotthard AG. Bis Ende Mai nächsten Jahres sollen rund 5.000 Testfahrten durchgeführt werden. Um den 57 Kilometer langen Tunnel auch mit der Höchstgeschwindigkeit testen zu können, wurde ein ICE-Testzug aus Deutschland gemietet. Der soll mit bis zu 275 Kilometern pro Stunde durch den Tunnel sausen. Im Dezember 2016 fahren erstmals Züge fahrplanmäßig durch den neuen Gotthard-Basistunnel. Die Reise von Zürich ins Tessin wird dann 25 Minuten kürzer. In der Schweiz sind bis Ende September deutlich mehr Autos verkauft worden als noch vor einem Jahr, nämlich rund 240.000. Das ist ein Plus von über 9% verglichen mit der Vorjahresperiode, wie die Zahlen des Verbands der Autohersteller zeigen. Auch in der EU legten die Absätze von Neuwagen zu, in ähnlichem Maß. Dort wurden über 10 Millionen neue Autos verkauft. Für den Anstieg in der EU gibt es laut dem Verband zwei Gründe. Erstens die wirtschaftliche Erholung im Süden Europas und zweitens die Tatsache, dass beim Kauf eines neuen Autos noch immer Verschrottungsprämien für den alten Wagen gewährt werden. In Deutschland müssen Telekom-Anbieter Telefon- und Internetdaten künftig 10 Wochen lang speichern. Der Bundestag hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt, mit großer Mehrheit. Gespeichert werden etwa Rufnummer, Zeit und Dauer bei Telefongesprächen, nicht aber deren Inhalt. Bei der Internetnutzung soll die IP-Adresse, also die Kennnummer des genutzten Computers, dokumentiert werden. Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung soll zur Aufklärung von schweren Verbrechen beitragen und zur Bekämpfung des Terrorismus. Mit dem Beschluss hat der Bundestag einen Schlussstrich gezogen und eine jahrelange, teilweise erbitterte Debatte. In ihrem Drohnenkrieg gegen Terroristen töten die USA offenbar deutlich mehr Zivilisten, als die Behörden zugeben. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls die Enthüllungsplattform Intercept aufgrund von Informationen, die sie von einem Whistleblower bekommen hat. In den 13 Monaten zwischen Januar 2012 und Februar 2013 seien im Norden Afghanistans 200 Menschen durch Drohnenbeschuss getötet worden. In 35 Fällen seien gezielt Terroristen getötet worden. Die anderen, meistens Unschuldige, würden als im Kampf getötete Feinde gelten. Der Schweizer Stan Wawrinka ist am Tennisturnier von Shanghai im Viertelfinale ausgeschieden. Er unterlag dem Spanier Rafael Nadal klar mit 1:6 und 2:6. Das Wetter. Im Osten schneit oder regnet es oberhalb von 700 bis 1200 Metern. Im Westen und im Süden scheint zwischendurch die Sonne. Morgen ist es zeitweise sonnig und gegen Abend gebietsweise nass. Es gibt 8 Grad.
Uhr, Sie hören Rendezvous und das gibt es gleich bei uns. Neuer Rekord bei den Asylgesuchen in der Schweiz. Wir fragen, wie gut sind die Behörden vorbereitet? Die Kanadier lieben ihn wegen seines smarten Auftretens und wegen seines Namens, Justin Trudeau. Tatsächlich könnte er dem langjährigen Premier Harper gefährlich werden. Und wenn der Kleiderladen auch ein Coiffeursalon ist.
Man hat die Möglichkeit, Personal gleichzeitig zu nutzen als Verkaufspersonal und gleichzeitig als Coiffeur oder Barbershop.
Und die Kundschaft kauft zum neuen Haarschnitt vielleicht gleich noch das passende Outfit. Umbruch in der Modebranche, Thema kurz vor 1. Der September ist ein Rekordmonat. 4.544 Menschen haben in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht. Einen solchen Monatswert gab es seit den 90er Jahren nicht mehr. Das zeigen die neuesten offiziellen Zahlen. Dominik Meyer, schlägt sich in diesen Zahlen jetzt die Flüchtlingskrise durch?
Das ist eindeutig so. Es gelangen jetzt neuerdings vermehrt Syrerinnen und Afghanen eben über die Balkanroute in die Schweiz. Im September kamen erstmals mehr Menschen über diese Route in die Schweiz als via Nordafrika, Italien, Tessin. Über das ganze Jahr betrachtet aber ist es noch anders. Dort ist die Nordafrika-Route bedeutender. Das sind vor allem Menschen aus Eritrea, die über Nordafrika in die Schweiz kommen. Und sie sind und bleiben mit Abstand die grösste Gruppe der Asylsuchenden in der Schweiz.
Wie sehen denn die Prognosen fürs ganze Jahr aus? Wird es ein Rekordjahr?
Ja, die offizielle Schätzung, die liegt bei 30.000 Asylgesuchen. Das wäre wiederum der höchste Stand seit den 90er Jahren. Auch hier wird sehr entscheidend sein, eben die Entwicklung der Balkanroute. Via Nordafrika, da gehen die Zahlen im Herbst immer zurück wegen der Witterung über dem Mittelmeer. Und jetzt fragen sich alle Asylspezialisten im Land und wahrscheinlich in ganz Westeuropa, wie wird das auf der Balkanroute sein? Werden hier wegen der Witterung die Zahlen auch zurückgehen? Es weiß niemand.
Und wie gut ist die Schweiz vorbereitet? Können die Schweizer Behörden die hohen Asylzahlen bewältigen?
Nun, der Bund hat in den letzten Wochen fieberhaft neue Bundesunterkünfte gesucht und auch gefunden. So habe man im Moment die Lage im Griff, heisst es beim Bund. Die Kantone, die haben zum Teil große Mühe. Zum Beispiel der Aargau, der hatte sich vorgenommen, wir wollen keine Asylsuchenden unterirdisch einquartieren. Sie hatten zum Beispiel Zelte aufgestellt, wollten nicht in Zivilschutzanlagen. Davon mussten sie jetzt in diesen Tagen abrücken. Die Kantone bereiten sich für höhere Zahlen auch vor, müssen sie auch. Es steht zur Diskussion, tausende neue Plätze in Zivilschutzanlagen zu eröffnen.
Trotz dieser Rekordzahlen, die Schweiz ist im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel weniger stark betroffen von der Flüchtlingskrise. Könnte sich das ändern?
Es ist nicht auszuschließen, nämlich in den letzten Wochen, da zogen erstmals, sagt das das Staatssekretariat für Migration, da zogen erstmals vereinzelt Asylsuchende von Deutschland weiter in die Schweiz, eine neue Entwicklung. Insgesamt aber in den großen Zügen ist Deutschland offenbar immer noch schlicht attraktiver als die Schweiz für die Menschen, die über die Balkanroute kommen, weil viele bereits Freunde und Verwandte in Deutschland haben, aber auch, weil die finanzielle Unterstützung in Deutschland für Asylsuchende tendenziell höher ist als in der Schweiz.
Danke für diese Einschätzungen. Das war aus dem Bundeshaus direkt Dominik Meier. Ja, um die Flüchtlingskrise zu meistern, setzt die EU auf die Türkei. Über 2 Millionen Syrerinnen und Syrer hat die Türkei bereits aufgenommen. Nun soll sie die Situation der Flüchtlinge so verbessern, damit diese nicht in EU-Länder weiterreisen. Zudem soll die Türkei ihre Grenzen besser kontrollieren. Ankara ist dazu bereit, verlangt für seine Kooperation allerdings ihren Preis. Ich habe den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul gefragt, was konkret will und kann die Türkei unternehmen, um die Flüchtlinge an der Weiterreise zu hindern.
Sie kann vor allen Dingen verhindern, dass die Flüchtlinge in die Grenzregionen gebracht werden von Schlepperbanden, also das heißt zur Landgrenze, zu Bulgarien und zu Griechenland oder zur Ägäisküste. Sie kann also Straßenkontrollen einführen. Sie kann natürlich auch die Grenzkontrollen selber verstärken, also mehr Personal an die Grenzen schicken, die Küstenwache verstärken. Allerdings sind sich Experten einig, dass das allein das Problem nicht lösen wird.
Was bräuchte es denn noch?
Gebraucht wird nach Angaben von Fachleuten hier in der Türkei eine komplette Umstellung des türkischen Systems im Umgang mit den Flüchtlingen. Die Syrer werden hier bisher als Gäste geduldet. Das heißt also, sie dürfen im Land bleiben, aber sie dürfen zum Beispiel nicht arbeiten. Sie dürfen sich nicht aus einer angewiesenen Region hinaus bewegen. Viele, viele syrische Kinder gehen nicht zur Schule. Viele syrische Kinder werden hier in der Türkei geboren, aber wachsen auf in einem arabischen Umfeld. Es gibt keinerlei türkischen Sprachkurse zum Beispiel. Das alles müsste sich ändern, damit die Syrer eine Perspektive für sich hier in der Türkei sehen und nicht mehr nach Europa abwandern.
Ankara zeigt sich kooperationsbereit, verlangt aber dafür einen Preis. Auf der einen Seite finanzielle Unterstützung von zusätzlichen 3 Milliarden Euro ist die Rede. Zudem stellt die Türkei politische Forderungen. Was will sie erreichen?
Es geht da vor allen Dingen der Regierung darum, eine Zusage der EU zu erhalten, dass Reisen für Türken in der Europäischen Union leichter werden. Das bisher in Kraft befindliche Visumsverfahren wird von vielen, vielen Türken als erniedrigend angesehen. Ziel Ankaras ist eine völlige Aufhebung der Visumspflicht für Türken in Europa. Die Europäer haben jetzt zugesagt, über Erleichterungen zu sprechen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung für die Türken. Da wollen sie auch Ergebnisse sehen und nicht nur Zusagen der Europäer.
Welche Absichten verfolgt denn die Regierung Erdogan? Das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU hat sich ja in letzter Zeit deutlich abgekühlt. Will man jetzt 2 Wochen vor den Wahlen gut Wetter machen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so kurz vor den Wahlen Zugeständnisse der Europäer präsentieren zu können. Das ist natürlich etwas, was dem türkischen Stolz sehr gut tut, nach all den Jahren der Bittstellerei in Europa und der abweisenden Reaktionen in Europa. Allerdings muss die Regierung da ein wenig vorsichtig sein. Es gibt schon jetzt in der türkischen Öffentlichkeit heftige Kritik an dieser Abmachung mit den Europäern. Den Europäern wird auch vorgeworfen, das ganze Flüchtlingsproblem einfach auf der Türkei abladen zu wollen. Das heißt also, die türkische Regierung kann sich jetzt nicht im Wahlkampf einfach hinstellen und sagen, wir haben von den Europäern viele Zugeständnisse erhalten. Das Thema Syrien, das Thema Flüchtlinge ist auch in der Türkei höchst umstritten.
Sagt der Journalist Thomas Seibert in Istanbul. Jahr für Jahr sterben in Afrika Millionen von Kranken, weil sie falsch oder gar nicht behandelt werden. Denn nur eine kleine Schicht kann sich die nötigen Medikamente leisten. Nun will der Basler Pharma-Multi Novartis 15 wichtige Medikamente gegen chronische, nicht übertragbare Krankheiten kostengünstig an die Regierungen abgeben. Den Anfang macht Novartis in Kenia. Gestern hat Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt in Nairobi einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Afrika-Korrespondent Patrick Wilser.
Wenn die Kenianerin Lydia Kitoi mit Bauch-, Kopf- oder Fußschmerzen in ihrem Dorf zum Arzt geht, ist die Therapie meistens vorhersehbar.
You will be given antibiotic and a painkiller.
Fast immer gibt es Schmerzmittel und Antibiotika. In den meisten Fällen wird man damit nicht gesund. Für seriöse Diagnosen mit Hilfe eines Röntgenbildes oder einer Blutuntersuchung haben die meisten Leute kein Geld.
If you don't have money for this test, then they will do nothing.
40 Millionen Kenianerinnen und Kenianer sollen nun Hilfe bekommen. Das Pharmaunternehmen Novartis, das vor einigen Jahren noch gegen Entwicklungsländer prozessierte, die im gesundheitlichen Notstand ohne Lizenz über lebenswichtige Medikamente kopieren ließen, zeigt sich nun von der großzügigen Seite. Novartis-Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt offeriert der kenianischen Regierung 15 Medikamente gegen chronische Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck zum Preis von knapp 1 Franken pro Behandlung und Monat. Ein Angebot, das sich sogar die ärmsten Kenianer leisten können. Was führte zu diesem Umdenken?
Ich weiß nicht, ob es ein Umdenken ist. Ich würde sagen, es ist eine Weiterentwicklung, weil wir werden immer noch Verstöße gegen unsere Patentrechte prozessieren, weil wir brauchen den Patentschutz, um unser Investment in die Produkte während der Forschungs- und Entwicklungszeit zurückerlangen zu können und quasi einen Profit zu machen. Aber wir glauben, dass wir in Bezug auf Zugang zu hauptsächlich generischen Produkten, die wir selbst produzieren, wir mehr machen können, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und das hier ist ein Beispiel.
Das Angebot aus Basel nimmt die kenianische Regierung dankbar an. In den Morgennachrichten wurde das Schweizer Pharmaunternehmen lobend erwähnt. Auch der kenianische Arzt und Gesundheitsökonom Nelson Gitongo begrüßt die Initiative. Nur Medikamente alleine würden nicht genügen, wenn das restliche Gesundheitssystem von Inkompetenz und Korruption zerfressen sei.
To use a very simple analogy is consider a pipe that you want to deliver water.
Wenn wir das Gesundheitssystem in Kenia mit einer Wasserleitung vergleichen, die von einem Damm in ein Dorf führt, um dort die Leute zu versorgen, müssen wir feststellen, dass unsere Leitung löchrig, rostig und zerbrochen ist. In ein solches System pumpt man Wasser, ohne dass es bei den Leuten ankommt.
It is very important to first of all fix the health system, which in many African countries is broken in many parts.
Man sei sich dieser Tatsache bewusst, sagt Novartis-Chef Reinhardt.
Wir beginnen mit dem, was wir gut machen können. Wir können gut Medikamente herstellen und wir stellen die zur Verfügung. Aber das ganze Gesundheitssystem muss natürlich noch mehr machen.
Nüchtern betrachtet ist Novartis kein Hilfswerk und muss deshalb auch nicht die Gesundheitsprobleme Afrikas lösen. Die Abgabe von günstigen Medikamenten kann jedoch ein Beitrag zur Lösung sein. Wie kann Novartis aber kontrollieren, ob ihre verbilligten Medikamente tatsächlich bei den Patienten ankommen und nicht auf den Schwarzmärkten in Tansania oder Uganda?
Das ist in der Tat eine große Sorge, die wir natürlich haben. Wir selbst als Novartis können nicht sicherstellen, dass das Produkt im Land vor Ort in die richtigen Kanäle geht. Das muss die Regierung mithelfen. Die kenianische Regierung war eine der ersten, die gesagt hat, ja, wir machen das. Und wir gehen jetzt zum heutigen Zeitpunkt einmal davon aus, dass die Medikamente auch wirklich die erreichen, die sie erreichen sollen.
Trotzdem ist man sich offenbar der Risiken und Nebenwirkungen bewusst. Zu diesem Novartis-Programm gibt es eine Art Beipackzettel. Kleingedruckt am Ende der Projektbeschreibung hält Novartis fest.
Diese Beschreibung enthält oder impliziert zukunftsgerichtete Aussagen, die daran erkennbar sind, dass sie Formulierungen wie «mit dem Ziel», «will», «geht davon aus», «möglichen» oder ähnliche Ausdrücke beinhalten. Die Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukünftigen Ergebnissen abweichen können. Das war ein Bericht aus Nairobi von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. In Kanada könnte eine Ära zu Ende gehen. Seit fast 10 Jahren regiert Stephen Harper das Land und hat ihm ein zutiefst konservatives Gesicht gegeben. Doch ob er am Montag bei den Parlamentswahlen die Wiederwahl schafft, ist ungewiss. Bei den Umfragen jedenfalls hat ein anderer die Nase vorn, Justin Trudeau. Für die Kanadierinnen und Kanadier ein besonders klingender Name. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Viele in Kanada kannten Justin Trudeau schon, als er als kleiner Bub in kurzen Hosen neben seinem Vater stand, neben Pierre Elliott Trudeau. Von 1968 an regierte dieser 16 Jahre lang und drückte dem modernen Kanada seinen liberalen Stempel auf. Er schrieb die Charta der Rechte und Freiheiten und den Multikulturalismus in die Verfassung. Als Justin Trudeau letzten Herbst an die Spitze der krisengeschüttelten liberalen Partei trat, schoss diese in den Umfragen sofort ganz nach oben.
This is the time to invest in the future of our country. Canadians know this. The only people who don't seem to know this are those two gentlemen on the stage.
Jetzt muss in die Zukunft Kanadas investiert werden, sagte Trudeau vor kurzem in einer Fernsehwahlkampfdebatte. Die Bevölkerung wisse das, nur die beiden anderen Herren auf dem Podium hätten das offenbar nicht begriffen. Trudeau hat zwei starke Gegner, den bisherigen Regierungschef Stephen Harper, der vor allem konservative Wähler in den Prärie-Provinzen und in der Agglomeration rund um Toronto anspricht. Und Thomas Mulcair, den Chef der sozialdemokratischen NDP, der es zu weiten Teilen auf die gleichen fortschrittlichen und urbanen Wählergruppen abgesehen hat wie Trudeau selber. Nach dem Senkrechtstart letzten Herbst gingen Trudeaus Umfragewerte bald in einen steten Sinkflug über. Alle lobten sein tolles Aussehen, seine gute Frisur, aber die Gegner säten Zweifel an seinen Fähigkeiten.
He does seem to shoot from the hip a little too often.
Er schießt ein bisschen zu oft aus der Hüfte, sagt die Abgeordnete Megan Leslie von der sozialdemokratischen NDP. Tatsächlich hat Trudeau, anders als seine Gegner, keine Regierungserfahrung, auch nicht auf Provinz- oder Gemeindeebene. Er schloss lediglich eine Ausbildung als Mittelschullehrer ab. Weniger Charme als Trudeau, aber mehr Erfahrung in der Politik hat der Chef der sozialdemokratischen NDP, Thomas Mulcair. Trotz seiner trockenen Art hat sich der Mann mit dem Bart im Laufe des Jahres immer mehr als der Herausforderer von Regierungschef Harper etabliert. Mulcair hatte immer schon konsequent die Wirtschaftspolitik der Regierung kritisiert.
Mr. Harper put all of his eggs into one basket and then he dropped the basket.
Herr Harper hat alle Eier in einen Korb gelegt und dann hat er den Korb fallen lassen, sagte Thomas Mulcair mit einem englischen Sprichwort. Er meinte damit, Harper habe die Industrie vernachlässigt und voll auf die Förderung von Erdöl im Westen des Landes gesetzt. Jetzt, wo der Ölpreis gepurzelt ist, stecke Kanada in einer Rezession. Überzeugender und konsequenter als Trudeau kritisierte Mulcair auch die Sicherheitspolitik der Regierung. Er sagte klar Nein zum umstrittenen Antiterrorgesetz Harpers und zur Entsendung von Kampffliegern nach Syrien. Die Sicherheitspolitik, die Angst vor diffusen Gefahren, ist für Harpers Wahlkampf sehr wichtig.
This organization has become the global nerve center of a violent jihadist movement that is not only threatening, literally slaughtering hundreds of thousands of people.
Der Islamische Staat ist zum globalen Nervenzentrum einer gewalttätigen Dschihadistenbewegung geworden, die hunderttausende Menschen abschlachtete, bevor wir mit Kampfflugzeugen interveniert haben, sagte Harper. Erst jetzt im eigentlichen Wahlkampf ist es Trudeau gelungen, seine Trümpfe auszuspielen. In den TV-Duellen debattiert er überzeugend und er hat deutlich mehr Charisma als beide seiner Gegner. Und er hat das Hauptargument der Gegner, er sei nicht genügend vorbereitet, das Land zu führen, erfolgreich gegen diese gewandt.
Stephen Harper says I'm not ready. I'll tell you what I'm not ready for. I'm not ready to stand by as our economy slides into recession. Not ready to watch hardworking Canadians lose jobs or fall further behind.
Stephen Harper sagt, ich sei nicht bereit. Ich sage euch, wozu ich nicht bereit bin. Ich bin nicht bereit, zuzusehen, wie unsere Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, wie hart arbeitende Kanadier ihren Job verlieren.
I'm ready to bring real change to Ottawa.
Trudeaus Werbespot war im Internet ein großer Erfolg und markierte eine Wende. Kurz vor der Wahl steht Trudeau in den Umfragen wieder an der Spitze, dicht gefolgt zwar von Premier Harper. Aber viele Wählerinnen und Wähler, die Harper dringend weghaben wollen, setzen jetzt offenbar auf Trudeau als aussichtsreicheren Herausforderer, nicht mehr auf Mulcair. Es muss aber auch bedacht werden, dass Kanadas Majorzwahlrecht gut ist für Überraschungen. Es ist nach wie vor möglich, dass der konservative Harper nach der kommenden Wahl weiter regiert, auch wenn seine zwei fortschrittlichen Herausforderer zusammen klar mehr Stimmen machen. Es wird spannend.
Sechs Minuten vor eins. Seit einigen Jahren bringt die Stiftung Academia Engelberg Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt zusammen, um über aktuelle Probleme zu diskutieren. Das Thema dieses Mal die Frage, wie die Wirtschaft in Zukunft funktionieren könnte. Neben renommierten Ökonomen sind auch junge Studierende in Engelberg dabei, die eigene Ideen präsentieren. Klaus Bonanomi hat zwei von ihnen getroffen.
Als US-Präsident Barack Obama in diesem Sommer Kenia besuchte, das Herkunftsland seines Vaters, kam die kenianische Studentin Rachel Sidi Mveri auf eine Idee. Eine Idee, die sie nun an der Tagung in Engelberg vorgestellt hat.
We should place Obama for a central bank president in East Africa.
Obama soll Präsident der Ostafrikanischen Zentralbank werden. Es braucht jemanden, der die Region kennt, der aber nicht korrupt ist. Jemanden, der das Vertrauen der Menschen hat und der vom Volk gewählt wird.
Eine gemeinsame Ostafrikanische Zentralbank für Kenia, Tansania und Uganda mit einer glaubwürdigen Führung. Dies könnte die Wirtschaft in der Region beflügeln, hofft die Kenianerin Rachel Mveri.
All the three countries are still developing countries, so the economic situation is not really good.
Die drei Länder sind Entwicklungsländer. Die Armutsrate ist hoch und die wirtschaftliche Entwicklung wird immer wieder gebremst durch viele Hürden.
Drawing back the development of the economic system.
Hürden etwa beim Zugang zum Weltmarkt oder ungenügende und ungerechte Steuersysteme, aber auch die Korruption. Dagegen könnte eine unabhängige, vom Volk gewählte und aus Experten aus verschiedenen Ländern bestehende Zentralbankführung etwas ausrichten, hofft Rachel Mveri. Sie gehört zu einem Dutzend Studierender aus mehreren Ländern, die in Engelberg eine Woche lang Ideen entwickelt haben. Dieser Austausch über die Grenzen hinweg, gerade auch mit der Studentin aus Kenia, habe viel gebracht, sagt die Luzerner Studentin Maria Isabelle Wieser.
Es war sehr interessant zu hören, wie sie das sieht, weil sie wirklich weiß, was die Probleme sind. Und wir denken, wir wissen von den Statistiken und so weiter, was die Probleme sind. Aber es war sehr interessant zu hören, wie sie das wirklich wahrnimmt.
Sie hätten dabei bewusst nicht nach revolutionären, ganz neuen Ansätzen gesucht.
Wir haben dieses Wirtschaftssystem und wir sollten schauen, dass dieses möglichst nachhaltig ist und gerecht und dass wir Lösungen für das jetzige System finden, die wirklich auch in absehbarer Zeit realisierbar sind. Wie kann man das verbessern? Wie kann man den Lebensstandard der Leute verbessern? Wie kann man Umweltprobleme angehen und so weiter?
Und der Betreuer der Gruppe, David Stadelmann, Professor für Entwicklungsökonomie von der Universität Bayreuth, ergänzt:
Was die jungen Studenten hier gemacht haben, war wirklich toll, weil sie konkrete, durchführbare Reformen angedacht haben, die wirklich etwas bringen und unsere Welt verbessern.
Denn schließlich müssten die Jungen die Zukunft gestalten, so Stadelmann. Für eine bessere Zukunft zu arbeiten, dazu hätten sie diese Tage in Engelberg ermuntert, sagt die junge Kenianerin Rachel Mveri.
Our generation lacks hope, but if someone motivates you and shows you that you can do something on your own, that's very important.
Vielen in ihrer Generation fehle es an Hoffnung, aber sie sei motiviert worden, selber neue Ideen und Perspektiven zu entwickeln, an denen sie in Kenia weiterarbeiten werde.
Ob Schuhe oder Kleider, der Schweizer Modebranche geht es nicht besonders gut. Schuld daran sind vor allem zwei Dinge, der starke Franken und der Online-Boom. Viele Läden mussten gar zumachen. Was bleibt, sind leere Verkaufsflächen. Doch das eröffnet auch neue Möglichkeiten. Stefanie Pauli und Susan Giger.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Ladenflächen wieder vermietet werden. Es häufe sich vor allem ein Szenario, erklärt Immobilienexperte Patrick Schnoff von der Firma Wüst & Partner.
Man sieht vermehrt, dass Mieter aus der Modebranche ersetzt werden durch Mieter aus anderen Branchen, aus der Accessoirebranche, aus der Uhren- und Schmuckbranche, vielleicht auch aus der Gesundheitsbranche.
Oder mit Lebensmittelgeschäften, die Kleiderläden ersetzen. Viele der Flächen erleben also eine Umnutzung. Eine Form fällt dabei immer mehr auf, die sogenannte hybride Nutzung, also zwei Angebote im selben Laden.
Das L etwa.
So zum Beispiel die Schmiede in Sursee. Mitten in der Innenstadt an bester Lage hat sich das Start-up-Unternehmen seit diesem Sommer eingemietet. Das Schaufenster verspricht einen Kleiderladen im Vintage-Look mit trendiger Mode. Doch dahinter steckt auch ein Coiffeursalon.
Was darf ich dir machen heute?
Siehst du, es ist noch etwas nachher.
Ja, zum Schneiden.
Schon lange.
Ja.
Eigentlich so ähnlich wie bei Zimmer, da auf der Seite kürzer.
George Clooney-Frisur haben wir uns gehört.
Beim Eingang wartet Inhaber Fabrizio Mast auf den nächsten Kunden und erklärt, dass ihm das Konzept im schwierigen Marktumfeld entscheidende Vorteile bringt.
Man hat die Möglichkeit, Personal gleichzeitig zu nutzen als Verkaufspersonal und gleichzeitig als Coiffeur oder Barbershop. Und dass der Kunde, der zum Coiffeur kommt, gleichzeitig vielleicht noch was einkauft.
Oder umgekehrt, sich noch die Haare schneiden lässt. Die Umsatzzahlen sprechen für das Modell. Anders als viele seiner Konkurrenten verbucht Jungunternehmer Mast von Monat zu Monat ein Wachstum. Hybrid oder Umnutzung also das große Thema, wenn es um die Wiedervermietung geht. Trotzdem, auch die herkömmlichen Modeunternehmen sind noch an Verkaufsflächen interessiert. Das Interesse komme aber hauptsächlich aus dem Ausland, sagt Immobilienexperte Patrick Schnoff.
Die Schweiz ist ein sehr attraktiver Markt, aber es ist nicht nur ein Phänomen, dass jetzt Luxusmarken in die Schweiz kommen. Tatsächlich ist es auch interessant zu sehen, dass auch eher preisgünstige Labels durchaus versuchen, hier in der Schweiz Fuß zu fassen.
Leer bleiben also nur die wenigsten der ehemaligen Kleiderläden. Übrigens nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land.
Es ist eine Minute nach eins. Gleich im ersten und vierten. Wer den Holocaust leugnet, macht sich strafbar. Nicht, wer den Völkermord an den Armeniern als Lüge bezeichnet. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Perinçek ist für viele nicht nachvollziehbar. Wir schauen es genauer an nach den Schlagzeilen mit Damian Rast.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat gegen vier irakische Staatsbürger Anklage beim Bundesstrafgericht eingereicht. Sie wirft ihnen vor, von der Schweiz aus einen Anschlag vorbereitet und sich an der Terrororganisation IS beteiligt zu haben. Von Anfang Juli bis Ende September sind in der Schweiz über 12.300 Asylgesuche gestellt worden. Das sind rund 5.000 mehr als in den drei Monaten davor, wie der Bund mitteilt. Die meisten Asylsuchenden seien über die Mittelmeerroute gekommen und nicht über den Balkan. Erst im Verlauf des Septembers habe sich dies geändert. In Deutschland müssen Telekom-Anbieter Telefon- und Internetdaten künftig 10 Wochen lang speichern. Der Bundestag hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Die sogenannte Vorratsdatenspeicherung soll zur Aufklärung von schweren Verbrechen beitragen und zur Bekämpfung des Terrorismus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.